Liebe Geschwister, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich über Jakobus 5, ich habe es falsch gesagt, ab Vers 13 steht oben auch falsch, ab Vers 13 bis 20, vor allem ab Vers 13 bis 18 predigen sollte. Ich habe die letzten Verse dazu genommen, weil ich denke, dass sie unbedingt auch in den Zusammenhang gehören und deswegen auch mit berücksichtigt werden sollten. Das Thema Krankheit, Sünde, Gebet und Heilung aus Jakobus 5, Vers 13 und weiter. Ich muss sagen, ich habe 3 Tage lang fast nichts anderes gemacht, als mich damit beschäftigt. Manches ist vielleicht klarer geworden, manches vielleicht auch nicht. Ich hoffe, dass es uns auch heute Morgen dient. Hier sehen wir auch die Gliederung zum Thema Krankheit, Sünde, Gebet und Heilung. Erstens Leiden und Freude im Leben des Christen. Dann Krankheit und Sünde, Sündenbekenntnis und Heilung. Und drittens die Wirksamkeit des Glaubensgebets. Ich lese den Text doch deswegen nochmals im gesamten Zusammenhang nach der eigenen Übersetzung. Wer will, kann damit lesen. Leidet jemand Schlimmes unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Loblieder. Ist jemand unter euch kraftlos, er rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Und sie sollen über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermattenden retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt folglich einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das Bitten eines Gerechten, wenn es zur Wirkung gelangt. Elia war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir, und er betete, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und wiederum betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Meine Geschwister, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisse er, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Soweit der Text. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Arzt bist. Wie wir es auch im 2. Buch Mose 15 gelesen haben, der Herr ist euer Arzt. Herr, und ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du bei uns bist und segnest. In deinem Namen. Amen. Wie schon vorher angedeutet wurde, ist die Predigt etwas länger geworden als vielleicht normal. Ich bitte um Verständnis dafür. Ist es aber, denke ich, auch eine direkte Vorbereitung für das Abendmahl. Ich denke, es wäre schade, wenn ich jetzt kürzen würde. Da müsste ich doch den Zusammenhang weglassen und dann wird auch das eine das andere nicht klar. Der Text spricht davon, dass leidende Personen in der Gemeinde die leidenden Personen zu sich rufen sollen, damit sie über ihn beten. Und es wird hier auch sichtbar, dass es einen Zusammenhang geben kann zwischen Sünde und Krankheit oder Leiden. Die Frage ist, welches ist dieser Zusammenhang? Wenn wir krank sind, haben wir dann immer gesündigt und sind deswegen krank? Welche Auswirkung und welche Bedeutung hat das Gebet der leitenden Personen in der Gemeinde? Warum soll Öl angewandt werden? Das sind einige Fragen, die sich uns hier stellen. Überhaupt könnten wir fragen, ja, warum leiden Christen dennoch? Oder leiden sie gar nicht mehr? Zum Ersten, Leiden und Freude dem Leben des Christen. Vers 13, da schreibt Jakobus, leidet jemand Schlimmes unter euch, er bete, ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. An dieser Stelle spricht er von leidenden Christen. Und wir sehen hier auch, glaubende Menschen leiden, können leiden. Die Frage ist, warum? Gibt es da einen Zusammenhang? Warum will Gott überhaupt, dass wir leiden? Wenn ja, warum? Wozu? Und wenn nein, warum leiden manche Christen doch noch? Ist Leiden immer im Willen Gottes oder nicht? Eine Frage, über die schon viele Menschen nachgedacht haben und auf die wir hier sicher keine endgültige Antwort bekommen, aber doch eine gewisse. Für das Wort Leiden steht hier, ich habe bewusst übersetzt, kakopatio, das heißt etwas Böses, etwas Schlimmes erleiden, ein Wort, das im Neuen Testament nur ganz selten vorkommt. Aber gerade vorher in Vers 10, den ich jetzt nicht zitiert habe, Vers 10 erscheint das verwandte Wort, damit das Substantiv, in dem jemand das Schlimme erleidet. Vers 10 und 11. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang auch sehen. Dort wird gesagt, dass die Christen das Leiden der Propheten als Beispiel nehmen sollen. Nicht nur das Leiden, sondern auch ihr Haus ausharren. Also damit sehen wir schon, dass das Ziel nicht ist, einfach möglichst schnell vom Leiden loszuwerden, wegzukommen. Und dort wird auch Hiob als Vorbild erwähnt. In Vers 11, Jakobus 5, Vers 11, schaut auf Hiob und schaut auf sein Ende. Von Hiob wissen wir, dass er lange gelitten hat. Ich meine, da hätte er vielleicht noch ganze Nächte durchgebetet. Aber er wurde nicht plötzlich gesund. Schaut auf sein Ende, sagt Jakobus. Und ich glaube, auch dieser Zusammenhang ist unbedingt auch für den weiteren Text zu beachten. Leidet jemand Schlimmes, der bete. Was soll mit dem Gebet erreicht werden? Das Gebet, das Wort, das hier steht, das bringt allgemein das Gebet zum Ausdruck. Also nicht unbedingt das Bittgebet ist hier gemeint, sondern bete. Damit ist auch nicht ausdrücklich gesagt, dann bete, damit er frei wird vom Leiden. Er betet zu Gott. Wozu dient das Gebet? Das Gebet dient nicht in erster Linie dazu, dass wir mit einer Liste von Wünschen kommen und sagen, Gott, hier hast meine Liste, bitte erfüll sie. Es wäre schön. So kommen Kinder zu uns und so kommen wir manchmal auch zu Gott. Das ist vielleicht nicht grundsätzlich verkehrt, aber das ist nicht das erste Ziel des Gebets. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir mit Gott, mit unserem himmlischen Vater Gemeinschaft haben. Durch Jesus Christus. Und natürlich auch darum, dass wir dann Hilfe empfangen, wie wir hier lesen im Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeiten zutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Durch Jesus, den hohen Priester, heißt es hier, bekommen wir von Gott Gnade und rechtzeitige Hilfe. Ja, was ist rechtzeitige Hilfe? Hilfe in der richtigen, von Gott vorgegebenen Zeit. Und damit wird auch die Voraussetzung angedeutet für das wirksame Gebet. Nämlich, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist. Was bedeutet das, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist? Im Alten Testament Da ging der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste. Das Allerheiligste war ein Tempel oder in der Stiftshütte, ein Zeichen in Israel für die Gegenwart Gottes im Volk. Dort war ein Kasten mit den 10 Geboten, die den Willen Gottes im Ausdruck bringen sollten oder brachten. Und dort auf den Deckel des Kastens, der sogenannten Bundeslade, dort hinauf musste der hohe Priester das Blut von einem geschlachteten Stier sprengen. Von einem geschlachteten Tier. Und Gott sagt, dort will ich dir begegnen. Das Tier, das anstelle des Menschen sterben musste. Warum? Weil die Bibel sagt, dass der Mensch ein Sünder ist und dass die Sünde den Tod verdient. Jeder, der sündigt, muss sterben. Das ist das natürliche Prinzip, weil die Sünde uns von Gott trennt. Und deswegen musste hier ein Tier das Leben geben, damit der Mensch befreit werden kann vom Tod, durch die Vergebung Gottes. Aber das Tier kann natürlich nicht an unserer Stelle in den Tod gehen. Das Tier ist hier nur ein Hinweis, das Opferlamm auf Jesus Christus, der das eigentliche Opferlamm ist. Jesus, der Sohn Gottes, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für meine Schuld und für die Schuld der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und dieser gleiche Jesus, das sagt uns das Neue Testament, ist am dritten Tag auferstanden, hat Sünde und Satan besiegt, ist auferstanden, ist gen Himmel gefahren und ist jetzt gleichzeitig nicht nur Opferlamm, sondern auch der Hohepriester, der dieses Lamm darbringt, der sich selbst dargebracht hat durch sein eigenes Blut, sagt der Hebräerbrief. Und so vertritt er uns vor Gott als Opferlamm und als hoher Priester und wir sind mit Gott versöhnt, wenn wir das im Glauben annehmen. Wenn wir die Vergebung durch Jesus im Glauben annehmen, haben wir jederzeit, das ist die frohe Botschaft, Zutritt zum Thron der Gnade. Zu Gott, der barmherzig ist, der uns in Jesus Christus ein liebender Vater geworden ist. Jeder, wer durch Jesus Vergebung der Sünden empfangen hat und Jesus in sein Leben aufgenommen hat, ist Kind Gottes geworden. Die Schuld ist weggenommen. Sie trennt uns nicht mehr vom heiligen Gott. Das ist auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt wirksam beten können. Viele Menschen beten in Not. Aber wenn die Not vorbei ist, haben sie Gott wieder vergessen. Da fehlt die Grundlage für das Gebet, nämlich das Vertrauen. Vertrauen kann nur wachsen, wenn wir ständig Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist die Grundlage fürs Gebet. Und natürlich auch das vergebende Blut Jesu, das uns überhaupt würdig macht, zu Gott zu kommen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Nur das Blut Jesu macht uns dazu würdig. Zurück zu unserem Text. Es geht hier um Christen, die leiden. Und wenn sie beten, geht es darum, dass sie eben diese rechtzeitige Hilfe erfahren. Damit ist nicht gesagt, dass das Leiden sofort verschwindet. Aber Gott wird helfen. Und gleichzeitig sagt uns Jakobus, fordert uns auf, ist jemand guten Mutes, er singe Loblieder oder Psalmen. Nun, wenn es uns gut geht und wir singen Loblieder, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir Gott dankbar sind, dass wir ihm die Ehre geben dafür. Aber wie schnell vergisst man oft Gott, wenn es gut geht? Wenn man leidet, kommt man zu Gott und sagt sogar, Gott, warum kannst du das zulassen, wenn es gut geht? Dann werden wir übermütig und sündigen schnell. Wenn wir aber Gott singen, dann zeigen wir, Gott ist der Grund dafür, dass es uns gut geht. Er verdient den Lob und den Dank. Aber wir sehen auch, im Leben des Christen gibt es beides. Es gibt das Leid, aber wir müssen nicht ein Leben lang Klagelieder singen. Wir können Gott unser Leid sagen, ehrlich sagen. Aber wir dürfen auch Freude erleben. Wir dürfen uns freuen, wir sollen uns freuen. Jesus ist unsere Freude. Und Paulus fordert auf in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den sich Freuenden und weint mit den Weinenden. Beides gilt. Wenn wir niemals leiden würden, könnte niemand mit uns leiden. Oder wir könnten nicht mit anderen leiden. Auch das gehört zum Christsein. Wenn wir uns niemand freuen können, können wir uns ja nicht mitfreuen mit anderen. Und andere können sich nicht mit mir mitfreuen. Beides gehört zum Christsein. Wenn wir leiden, dann sagt uns Paulus in Römer 8, Vers 28, dass alles zum Guten mitwirkt, denen, die Gott lieben, die bereit sind, seinen Willen zu akzeptieren. Von dieser Voraussetzung können wir uns weiter dem Text zuwenden. Und ich komme damit zum zweiten Punkt. Krankheit und Sünde, Sündenvergebung, Sündenbekenntnis und Heilung. Eigentlich scheint der Text sehr klar zu sein und sehr einfach. Man muss so lesen, ist jemand krank, rufe die Ältesten, sie kommen, beten und er wird geheilt. Funktioniert das so einfach? Nun, so einfach ist nicht. Und ich habe hier jetzt bewusst mal den Vers so wörtlich wie möglich und so wenig zu übersetzen, so wenig Deutung wie möglich da reinzulegen. Es ist fast nicht möglich zu übersetzen, ohne den Text zu deuten. Ne? Damit man sieht, so klar ist es gar nicht. Ich lese hier auch wieder meine eigene Übersetzung. Jakobus 5, Vers 14 bis 16a. Ist jemand unter euch kraftlos? Er rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde und sie sollen über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermattenden retten oder heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, Sünde ist hier gemeint, die nicht vergeben wurde, das heißt die griechische Perfektform, dann wird ihm vergeben werden. Bekennt infolgedessen einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich möchte hier kurz ein paar Begriffe oder Wörter im Text anschauen, damit man sieht, dass es eben doch mehrdeutig ist vom Text her. Das Wort kraftlos, oben blau. Kraftlos, wörtlich asthenes, heißt kraftlos sein, ohne Kraft. Das kann sich auf die körperliche Kraft beziehen. Das kann sich auf den gesundheitlichen Zustand beziehen. Wenn man gesundheitlich kraftlos ist, ist man krank. Das kann sich aber auch auf den geistlichen Zustand beziehen in der Sünde. Zum Beispiel Römer 5, Vers 6. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch kraftlos waren. Als wir noch Sünder waren, in der Sünde. Dann das Wort ermatten. Andere Übersetzung ist jemand krank. Das Wort heißt wörtlich kamno, heißt ermatten, ermüden, hinwelken, leiden, krank sein, bezieht sich auf das Verstorbensein zum Teil. Auch das Wort ist mehrdeutig und erscheint im Hebräer 12, Vers 13. Im Hebräer 12, 3 und 12 bis 13 lese ich. Denn betrachtet den, der so großen Widerstand von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und euren Seelen ermattet. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr gesund gemacht werde. Auch das Wort gesund machen erscheint hier. Aber vom Zusammenhang ist ganz klar, der Hebräerautor spricht Menschen ein, die leiden, die verfolgt werden und die sogar geneigt sind, vom Glauben abzufallen, der Sünde nachzugehen. Solche Menschen werden hier angesprochen. Und es ist die Aufgabe der Geschwister, die aufzurichten, zu korrigieren, damit sie nicht abirren, sondern geheilt werden. Dann ist auch klar, es geht hier primär um eine Heilung in der Beziehung zu Gott. Geheilt werden soll die Krankheit der Sünde. Auch das ist Krankheit und das ist die schlimmste Krankheit. Dann zum Wort heilen oder retten oben, das ich da sowohl als auch übersetzt habe, retten, heilen. Auch das Wort ist mehrdeutig. Das Wort sozo ist verwandt mit soter, von Luther übersetzt mit Heiland oder Retter. Das heißt, das Wort bezieht sich auch in erster Linie allgemein auf die Heilung aus der Macht der Sünde in der Beziehung zu Gott. Menschen werden geistlich geheilt, indem ihre Sünden vergeben wird, indem die Beziehung zu Gott geheilt wird. Gleichzeitig wird das Wort aber auch gebraucht in Bezug auf Krankenheilungen, den Evangelien zum Beispiel. Und hier sehen wir auch schon den engen Zusammenhang zwischen Geist und Körper. Wir können nicht grundsätzlich trennen, sagen, hier ist der Mensch Geist und hier ist der Mensch Körper. Es gibt nach der Bibel eine ganz enge Beziehung. Die Bibel sieht den ganzen Menschen. Das Wort erscheint übrigens sonst noch ein paar Mal im Jakobusbrief. Und wird immer gebraucht in Bezug auf den geistlichen Zustand sonst. Und gerade am Schluss des Kapitels, im letzten Vers, wo es heißt, er wird dessen Seele retten vom Tod. Das ist das gleiche Wort, die gleiche Form. Das heißt, heilen kann heißen, die Seele, den Geist heilen, durch die Vergebung der Sünden, kann heißen, den Körper heilen. Und ebenso das Wort aufrichten. Das Wort aufrichten kann sich beziehen auf die körperliche Aufrichtung, kann sich beziehen auf die geistliche Aufrichtung, kann sich beziehen auf die Auferstehung aus den Toten. Das könnte also auch heißen, er wird ihn auferwecken von den Toten. Nun, das soll den Text nicht komplizierter machen, sondern einfach zeigen, dass der Mensch hier als Einheit gesehen wird. Und von daher ist der Text wieder klar. Wenn wir den Menschen als Einheit sehen, nicht trennen, hier Geist oder Seele, wie auch immer, und hier Körper. Und das sagt Jakobus, der Mensch ist eine Einheit und es wird ein gewisser Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit hier vorausgesetzt. Das heißt nicht, dass jeder, der krank ist, gesündigt hat. Jeder hat gesündigt, aber dass er deswegen auch krank ist. Und wenn wir nicht sündigen würden, dass wir dann nie mehr krank wären. Deswegen sagt Jakobus, und wenn er gesündigt hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander die Sünden. Es wird auf jeden Fall deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit gibt. Das sagt ja auch der Schluss des Abschnittes, des Kapitels, des Buches, die letzten zwei Verse, Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Meine Geschwister, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher ein Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Es geht also um die Umkehr, um die Rückkehr zu Gott, um die Vergebung der Sünden. Und das Gleiche sagt Paulus im Zusammenhang mit dem Herrnmahl oder mit dem Abendmahl im 1. Korinther 11. Im 1. Korinther 11, wo Paulus ab Vers 27 bis 31 schreibt, wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und manche sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Sünde ist Sünde, ob vor dem Abendmahl oder während des Abendmahls oder nachher. Es geht hier ganz einfach darum, dass man das Abendmahl, wenn man das Abendmahl nimmt, dann sagt man damit, dass man Vergebung empfangen hat. Wenn man aber gleichzeitig in der Sünde lebt oder im Unfrieden mit den anderen, dann zeigt man damit, dass man mit Gott nicht Frieden hat. Und deswegen betont Paulus das hier besonders. Damit stellt sich die Frage, was ist Sünde? Was ist Sünde? Und ich habe meine Liste zusammengestellt, was im Neuen Testament direkt oder indirekt als Sünde bezeichnet wird. Ich habe mal all diese Listen zusammengestellt und das ist interessant. Wenn wir sie sorgfältig lesen, werden wir merken, dass jeder angesprochen ist. Ich denke schon. Wir heben immer gewisse Begriffe hervor. Ja, das ist immer noch Sünde. Klar, ist richtig. Aber das andere übersehen wir dann. Also schauen wir diese Liste einmal durch. Da ist böse Gedanken aus dem Herzen. Böse Gedanken, das ist sogar die Grundlage für die Tatsünden. Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung, Heuchelei, Habsucht, mehr haben wollen, wörtlich. Verleumdung, Neid, Streitsucht, Treuebruch, Lieblosigkeit, Ungehorsam den Eltern gegenüber, Prahlerei, Götzendienst, Trunkenheit, Homosexualität, Schmauserei, Festgelage heißt das, wenn man zu viel isst bei Festen. Trunkenheit, Zügellosigkeit, sexuelle Ausschweifungen, Streit, Eifersucht, Zauberei, Feindschaft, Unreinheit, Parteiungen, Zank, Entzweiungen, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Leidenschaft, schlechte Begierde, Wut, schändliche Worte, Lüge, Selbstliebe, Geldliebe, Undankbarkeit, Hochmut, Unversöhnlichkeit, Zuchtlosigkeit, Klatschsucht, Verrat, Unbesonnenheit, Feigheit, Unglaube und Greuel. Das sind nur Listen, die andeuten, was Sünde ist. Nicht, man könnte dann noch fortfahren, aber das sind Punkte, die im Neuen Testament konkret, direkt oder indirekt als Sünde bezeichnet werden. Das heißt, wenn wir das in unserem Leben feststellen, natürlich auch andere Sünden, dann brauchen wir Vergebung. Und das zeigt schon, dass wir alle von der Vergebung leben. Paulus schreibt, dass die, die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Nun zurück zum Text. Die Ältesten sollen gerufen werden. Dabei kommt es nicht auf die Zahl der Ältesten an. Die Ältesten vertreten die Gemeinde, sondern es kommt auf den Glauben an. Es soll ja im Namen des Herrn geschehen. Und Jesus hatte schon gesagt in Matthäus 18, Vers 19 oder Vers 20, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Zwei oder drei. Kommt nicht auf die Zahl drauf an, sondern zu meinem Namen hin. Und Jakobus sagt, im Namen des Herrn, Jesus soll das geschehen. Und Jesus hatte gleichzeitig gesagt, in Matthäus 18, Vers 19, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Und auch hier geht es konkret um die Vergebung. um Gemeindezucht, wenn man so will, im Kontext. Es geht also darum, dass wir im Namen des Herrn Jesus bitten, dass er vergeben möge und die Vergebung zusprechen. Und er will es tun. Wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt er uns. Und der Kranke wird aufgerichtet werden. Wird er sofort gesund werden? Kann sein. Vor allem dann, wenn die Krankheit konkret mit der Sünde verbunden ist. Das sehen wir auch im Leben Jesu. Jesus hat oft gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und das war das Gleiche, steh auf, nimm dein Bett und wandle. Das heißt, Jesus hat hier gesehen, dass Menschen krank sind, weil sie in der Sünde gelebt haben. Und dann kann es auch sein, dass sie sofort geheilt werden. Es kann auch sonst sein. Aber im Kontext sagt Jakobus das auf jeden Fall nicht, dass es immer so ist. Der Kranke wird aufgerichtet werden. Das ist garantiert. Ob das primär innerlich geschieht oder auch äußerlich, das können wir Gott überlassen. Aber er sagt vorher, schaut auf Hiob und schaut auf sein Ende. Ende ist nicht Tod. Im Leben des Hiob ist nicht der Tod gemeint, sondern schon vorher. Gott hat ihn irdisch geheilt und gesegnet. Das ist nicht immer so, sonst würden wir gar nicht sterben. Aber Gott kann das nach dem Leiden schon hier heilen. Es kann sofort geschehen, das kann später geschehen, das kann auch erst im Himmel geschehen. Aber er wird uns auf jeden Fall aufrichten. Dennoch ein paar Überlegungen zur Verwendung des Öls. Was ist damit gemeint? Auch das ist nicht ganz einfach zu sagen. Mit Öl ist hier wohl Olivenöl gemeint. Und wörtlich könnte man übersetzen, so habe ich es übersetzt, man soll ihn einreiben mit Öl. Nun, im Griechischen wird ein anderes Wort gebraucht an dieser Stelle als sonst, wo es um die Salbung von Königen geht. Da steht ein anderes Wort grundsätzlich. Das Einreiben mit Öl diente einerseits medizinischen Zweck. Sehen wir im Alten Testament, das sehen wir in Lukas 10 vom barmherzigen Samariter. Hat den Mann, der unter die Räuber fiel, mit Öl eingerieben, um die Schmerzen zu lindern. Aber das Einreiben mit Öl diente auch der Körperpflege, wie bis heute, und dem allgemeinen Wohlempfinden. Öl ist in der Bibel ein Ausdruck des Wohlergehens, des wirtschaftlichen Wohlergehens und auch des geistlichen Wohlergehens. Wenn genügend Öl in Israel vorhanden war, war das ein Zeichen, dass Gott sie segnete. Und deswegen hat man sich in Leidenszeiten oder in Fastenzeiten nicht mit Öl eingerieben. Das lesen wir zum Beispiel in Daniel 10, Vers 3. Daniel hat sich nicht mit Öl eingerieben, weil er gelitten hat mit seinem Volk. Aber, und das ist interessant, Jesus gebietet seinen Jüngern ausdrücklich, wenn sie fasten, sollen sie sich den Kopf einreiben, sollen sich pflegen. Sie sollen nicht so erscheinen, als wären sie jetzt tief traurig und da müsste Gott das Gebet erhören. Dann sagt, ihr sollt euch einreiben und waschen, damit man nicht sieht, dass ihr fastet. Und Gott, der ins Verborgene schaut, der wird das sehen. Weil Jesus der verheißene König ist und weil mit seinem Kommen diese verheißene Gottesherrschaft angetreten ist. Und das ist ein Zeichen der Freude. Öl ist also hier ein Zeichen dafür, dass Gottes Herrschaft durch Jesus Christus gekommen ist. Ein Zeichen der Freude. Und so heißt es auch von den Jüngern Jesu in Markus 6, Vers 12 und 13, und sie zogen aus und verkündigten, dass sie umkehren sollten. Und sie trieben viele Dämonen aus und rieben viele Schwache mit Öl ein und heilten sie pflegend. So könnte man hier übersetzen. Da steht Therapeuo, Therapie haben sie gemacht. Ob das nur geschah, die Heilung oder nicht, das ist hier auch nicht so ganz eindeutig. Auf jeden Fall ist klar, es geht auch um den therapeutischen Dienst in der Bibel. Es geht nicht nur darum, dass wir beten, die andere Person ist geheilt und fertig, Schluss, wir haben nichts mehr damit zu tun. Das wäre uns natürlich ganz lieb. Also es geht auch um den pflegenden Dienst. Öl ist hier offenbar ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes durch Jesus Christus gekommen ist. Jesus hat, wir lesen nicht von Jesus, dass er Öl verwendet hat, aber dass er ab und zu mal die Hände aufgelegt hat. Manchmal hat er auch in die Augen gefasst, was reingewischt und so die Augen gereinigt. Also er hat die Kranken auch berührt. Jesus hat unterschiedlich gehandelt. Er wusste offenbar, was jeder braucht. Und das zeigt uns schon, dass nicht auf die einzelne symbolische Handlung drauf ankommt, sondern darum, dass Jesus hier im Zentrum steht. Ob wir nun das Öl hier in unserem Text, Jakobus 5, in erster Linie in medizinischer Hinsicht verstehen oder als symbolische Handlung dafür, dass Jesus der Herr ist, dass sein Reich gekommen ist und mit seinem Kommen natürlich auch Krankheiten besiegt worden sind, oder ob wir das so verstehen, dass wir das Gebet in Verbindung mit der Medizin des Arztes sehen sollten, ich denke, das ist weitrangig. Entscheidend ist, dass Jesus hier im Zentrum steht und dass wir wissen, auch die Medizin können wir ihm anbefehlen. Wir sollen natürlich und dürfen Medizin verwenden, wo das nötig ist. Aber trotz Medizin ist es schlussendlich Jesus, der der Arzt ist und nicht der irdische Arzt. Das lesen wir übrigens auch schon in Jesus Sirach, ungefähr 200 vor Christus geschrieben. Ich zitiere diese apokryphe Schrift, auch wenn sie nicht in unserer Bibel steht, an dem sie nicht Gottes Wort ist. Aber es gibt doch einen interessanten Zusammenhang. Also man könnte das ganze Kapitel lesen. Ich lese euch Sirach 38, Vers 6 bis 10. Und er, also in Bezug auf den Arzt, heißt hier, und er, Gott, hat solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu erweisen durch seine wunderbaren Mittel. Damit heilt er und vertreibt die Schmerzen, und der Apotheker macht Arznei daraus, damit Gottes Werke kein Ende nehmen und es Heilung durch ihn auf Erden gibt. Mein Kind, in deiner Krankheit missachte dies nicht, sondern bitte den Herrn, und er wird dich gesund machen. Lass ab von der Sünde und handle rechtschaffen und reinige dein Herz von aller Missetat. Vom Salben ist hier nicht die Rede, aber von der Medizin und vor allem davon, dass man den Herrn bitten soll um Heilung und er wird heilen. Es ist interessant, dass hier in beiden Texten, sowohl bei Jakobus als auch in Sirach, ein Wort für Beten vorkommt, das sonst kaum gebraucht wird. Also in Kurzform. Und dass auch in beiden Texten vom Herrn die Rede ist. Also insofern gibt es hier schon einen engen Zusammenhang. Ob Jakobus diesen Text gekannt hat oder nicht, ich denke, auch das ist nicht so entscheidend. Aber wichtig ist, dass der Herr im Zentrum steht. Und dass wir wissen, schlussendlich kann er allein heilen. Nicht das Öl heilt. Öl kann lindernd wirken. Die Medizin ist eine wichtige Gabe von Gott für uns. Aber schlussendlich geht es um die Beziehung zu Gott und schlussendlich geht es primär um das innerliche Heilwerden. Um die Sündenvergebung, dass wir wissen, ich bin geheilt in meiner Beziehung zu Gott. Und das gibt uns Geborgenheit. Lesen wir zum Beispiel Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, egal was auch kommt. Und damit noch kurz zum dritten Punkt. Die Wirksamkeit des Glaubensgebets. Jakobus schreibt ab Vers 15b, 16b bis 18, viel vermag das Bitten eines Gerechten, wenn es zur Wirkung gelangt. Elia aber war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir und er betete, dass es nicht regnen sollte und es regnete auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate nicht. Und wiederum betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Vorher hatten wir gelesen, das Gebet des Glaubens wird den Ermattenden retten oder heilen. Hier ist vom Flehen des Gerechten gesprochen. Die Frage ist, welcher Glaube ist hier angesprochen? Der Glaube derer, die krank sind, oder der Glaube der Ältesten? Nun, ich denke primär der Glaube der Ältesten, obwohl der Glaube der Kranken wohl mit eingeschlossen ist. Aber Markus 2, Vers 5 lesen wir, Markus 2, Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren Glauben sah. Es gibt Situationen, wo leidende Menschen nicht mehr richtig glauben können. Das müssen wir auch ernst nehmen. Zum Beispiel bei Depressionen. Und da können wir als Gemeinde für sie glauben. Das ist wichtig. Und deswegen meine ich, dass hier auch primär der Glaube der Ältesten angesprochen ist. Die Ältesten vertreten die ganze Gemeinde. Und das schließt nicht aus, dass die ganze Gemeinde mitbieten soll und darf. Und hier wird Elia erwähnt. Elia als ein Gerechter des Alten Testaments und sagt, Elia war ein Mensch wie wir. War kein besserer Christ, würden wir heute sagen. Nein, auch er hatte seine Schwächen. Wir lesen sogar von Elia, dass er tief verzweifelt war und eigentlich am liebsten gestorben wäre. Diese Trockenheit, von der hier die Rede ist, war überhaupt nicht jetzt eine Idee von Elia. War das Gericht Gottes über Israel. Und trotzdem sehen wir,